herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Willkommen zu Episode 28 von der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die nicht einfach nur quatscht, sondern Vollgas gibt. Hier wird ehrlich gesprochen, frech gedacht und ohne Umschweife losgelegt. Also anschnallen und bereit machen für eine wilde Fahrt durch spannende Geschichten und echte Insights. Los geht's. Es kommt hier Folge 56. Wokeness, die Apokalypse der Selbstgefälligkeit. Wenn Moral zum Wettbewerb wird und Selbstdarstellung zur neuen Religion. Die moderne Wokeness wird als Entwicklung beschrieben, bei der moralisches Bewusstsein und Aktivismus zunehmend zu einer oberflächlichen Selbstinszenierung in sozialen Medien verkommen. Moralische Haltung äußert sich dabei vor allem in Symbolhandlungen wie Hashtags, Profilbildwechseln oder pathetischen Posts, während echtes Handeln in den Hintergrund tritt. Influencer präsentieren sich als moralische Vorbilder, nutzen aber vor allem Selbstdarstellung und Produktwerbung. Marketing-Experten setzen auf Schlagworte und inszenierte Authentizität, um Marken eine scheinbar höhere Bedeutung zu geben. Und Plattformen wie LinkedIn fungieren als Bühne für übertriebene Selbstdarstellung beruflicher Erfolge. Auch der Trend zu E-Mobilität wird als Beispiel für moralische Überhöhung kritisiert, da reale Probleme wie Rohstoffabbau oder Energiequellen ausgeblendet werden. Insgesamt entsteht ein Bild einer Empörungskultur, in der Themen schnell wechseln und moralische Überlegenheit zum Lifestyle wird, während Substanz und tatsächliches Engagement kaum noch eine Rolle spielen. Mutig, wandlungsstark und voller Leben. In Folge 57, Spuren meines bisherigen Weges oder die leise Wandlung von Deutschlands nördlichsten DJ zum Vollzeitrentner, nehme ich euch mit auf meine Reise vom Plattenteller in die neue Freiheit. Ich blicke als Zwischenbilanz auf einen Weg zurück, der selten gerade verlief und doch immer neue Chancen bot. Nach meiner Ausbildung in der Logistik führte mich das Leben zum Militärdienst, wo ich unverhofft in die Rolle des nördlichsten DJs Deutschlands rutschte und Nächte auf Sylt prägte, die bis heute unvergessen sind. Später zog es mich in die Berge, wo ich als Schneesportlehrer eine völlig andere Welt entdeckte. Ehe ich zwischen den Saisons auf der Hannover-Messe arbeitete und sehr lukrative finanzielle Perspektiven gewann. Mit der Zeit wuchs meine Verantwortung, ich übernahm Führungsaufgaben und gestaltete Strukturen neu, doch innerlich blieb die Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Das ist kein Selbstfindungsseminar, das ist der Soundtrack eines Lebens im Umbruch. Und als Vollzeitrentner sage ich, Mut macht man sich nicht, den lebt man. Also, lieber einmal zu viel abbiegen, als ewig geradeaus fahren und zwischendurch anstoßen auf das nächste Kapitel.
Bruckners Die Apokalypse der Selbstgefälligkeit.
Ein Epos in Hashtags und Heuchelei.
Das goldene Zeitalter der moralischen Pose.
Es ist eine glorreiche Zeit, in der wir leben. Eine Ära, in der wir uns nicht mehr mit lästigen Kleinigkeiten wie echter Moral, realer Verantwortung oder tatsächlichem Handeln aufhalten müssen. Nein, all das haben wir outgesourced an unsere Smartphones. Moral bedeutet heute Profilbild-Update. Aktivismus heißt Hashtag posten. Und Bewusstsein? Nun, das ist die Illusion, dass man auf der richtigen Seite der Geschichte steht, weil man bei Netflix eine Doku mit Untertiteln geguckt hat. Wokeness, ursprünglich gedacht als erwachtes Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, hat sich zu einer High-End-Marke der Selbstbeweihräucherung entwickelt. Ein Feinkostprodukt für jene, die moralische Überlegenheit als Lifestyle verkaufen oder zumindest so tun, als hätten sie sie im Abo.
Die Influencer, Apostel des Scheinheiligen.
Influencer sind die hohe Priester der neuen Religion, Contentismus. Sie leben nach dem einzigen Gebot.
Du sollst dich selbst in Szene setzen.
Ihre Tempel sind Instagram-Stories, ihre Psalmen sind Rabattcodes, ihre Beichte erfolgt in Tränen vor der Kamera-Stories.
Hey Leute, ich war so lange offline, weil ich mental einfach, ihr wisst schon, Self-Care.
Sie halten Moral hoch wie ein Selfie-Stick, während sie im gleichen Atemzug den nächsten unethisch produzierten Fast-Fashion-Hoodie bewerben, aber fairerweise in beige, also quasi nachhaltig. Jeder Sonnenuntergang ist ein Statement, jede Baul ein politischer Akt. Es ist ein Leben im Dauerhochglanz, ein Hochamt der Oberflächlichkeit und wir, die Follower, knien andächtig nieder.
Social Media Marketing Fuzzis, die Buzzword-Buddhas.
Dann gibt es die Marketing-Gurus, jene selbsternannten Visionäre, die glauben, mit einer einzigen Brand-Story den Welthunger besiegen zu können, solange sie dafür einen viralen Clip und drei Testimonials von Mikroinfluencern bekommen. Ihre Sprache ist ein heiliges Kauderwelsch.
Authentizität skalieren, Purpose-Driven Narrative aktivieren, den USP emotionalisieren, aber disruptive. Übersetzt, wir haben keine Ahnung, aber es klingt geil. LinkedIn ist ihr Pilgerort, wo sie die Inspiration des Tages mit maximalem Pathos inszenieren. Heute hat mir mein 3-jähriger Sohn erklärt, was Leadership wirklich bedeutet. Diese Obdachlose hat mir mehr über Agilität beigebracht als jedes MBA-Programm. Ich habe heute einen Baum umarmt und plötzlich verstanden, wie man Mitarbeiter motiviert.
Es ist ein Wettbewerb in gefühltem Tiefgang. Wer kann am lautesten demütig wirken, während er subtil seine Erfolge ins Schaufenster stellt?
Die E-Mobil-Kreuzritter.
Und da rollen sie heran, die elektrischen Ritter mit moralischem Heiligenschein. Die Tesla-Karawane der Neuzeit. Flüsterleise, aber mit maximaler Selbstzufriedenheit im Rückspiegel. Ihr Schlachtruf, null Missionen. Ihre Realität, Lithiumminen, Kinderarbeit im Kongo und Strom aus Kohlekraftwerken. Aber hey, das alles ist grün, solange der Ladeanschluss cool aussieht. Sie surfen durch Innenstädte und schauen herablassend auf jeden Dieselfahrer, als würde der persönlich Hobbenbabys erdrosseln. Jeder Supercharger-Stopp ist ein moralischer Beichtstuhl, wo man sich gegenseitig die Ladegeschwindigkeit und CO2-Ersparnis beichtet.
LinkedIn, das Disneyland der Selbstverliebten.
LinkedIn, das Mekka der halbgar Erleuchteten. Hier wird Karriere zur spirituellen Reise erklärt und jeder banale Jobwechsel als triumphale Heldenreise inszeniert. Jeder Post klingt wie ein Drehbuch für eine Mischung aus Telenovela und Motivationskalender.
Nach unzähligen schlaflosen Nächten habe ich endlich meine Passion gefunden.
Spoiler, er hat nur einen neuen Job im Vertrieb.
Heute durfte ich einen Vortrag halten, der mein Leben verändert hat.
Es waren 3 Praktikanten im Zoom.
Ich bin so dankbar für mein Team.
Weil es gerade Überstunden macht, während er diesen Post schreibt. Es ist das Theater der Betroffenheit, in dem jeder permanent dankbar, inspiriert und on a journey ist und gleichzeitig heimlich hofft, dass der nächste Recruiter zuschaut.
Die Wokeness-Gala.
Hier kulminiert alles. Influencer, Marketing-Mystiker, E-Mobil-Kreuzritter vereint im großen Finale der moralischen Selbstinszenierung. Es ist eine Welt, in der Empörung zur Freizeitbeschäftigung geworden ist. Jeden Tag ein neuer Shitstorm, jede Woche eine neue Sau durchs digitale Dorf.
Gestern noch Save the Bees, heute Justice for the Turtles, morgen Cancel These Random Celebrity.
Engagement bedeutet, einen empörten Kommentar schreiben, während man parallel Netflix schaut. Aktivismus bedeutet, ein Foto von der Klimademo posten direkt aus dem Taxi zum Flughafen. Wokeness ist kein Bewusstsein mehr, sondern eine Leistungssportart. Wer ist moralischer, wer ist diverser, wer ist betroffener?
Finale, die Apokalypse der Selbstgefälligkeit.
Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, in der Moral zur Show und Egoismus zur Tugend wurde. Eine Welt, in der niemand mehr fragt, was du tust, sondern nur noch, wie du es inszenierst. Das ist die neue Matrix. Sei entrüstet, aber stilvoll. Sei moralisch, aber markenkonform. Sei wach, aber poste es bitte rechtzeitig, bevor der Trend durch ist. Und so marschieren wir weiter in diese digitale Endzeit, bewaffnet mit Hashtags, moralischen Filterblasen und einer Empörungskultur, die schneller rotiert als ein Instagram-Reel. Willkommen in der Ära der Wokeness. Möge dein Akku immer voll und dein Algorithmus immer gnädig sein. Und vergiss nicht, wenn du nicht darüber postest, ist es nie passiert.
Mut zum Umbruch, wie die 1990 er mein Leben neu ausrichteten, Spuren meines bisherigen Weges oder die leise Wandlung von Deutschlands nördlichsten DJ zum Vollzeitrentner.
Es gibt Momente, da bleibt man innerlich stehen. Man schaut zurück nicht aus Wehmut, sondern weil man spürt, wie viel Weg schon hinter einem liegt. Jetzt, bevor ich meinen Weg zum Vollzeitrentner fortsetze, ist so ein Moment keine Endabrechnung, sondern ein Zwischenstopp. Ein Blick in den Rückspiegel, während der Motor des Porsche noch läuft. Wenn ich heute an meinen bisherigen Weg denke, sehe ich keinen geraden Strich, sondern eine bunte Spur aus Abzweigungen, Zufällen und mutigen Schritten. Mal vom Wind getrieben, mal gegen ihn angekämpft. Immer weiter, immer neugierig. Mein beruflicher Weg begann in der Welt der Logistik als Speditionskaufmann. Für einen jungen Mann wie mich war das damals eine völlig neue Welt. Plötzlich drehte sich alles um Waren, Lieferungen, Zeitpläne und Papiere. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Tag im Betrieb, das Rascheln der Lieferscheine, der Geruch von frischem Kohlepapier und der Lärm der Schreibmaschinen. Ich war neugierig und voller Tatendrang, wollte nicht nur verstehen, was ich tun musste, sondern auch, warum Dinge so liefen, wie sie liefen. Nicht jeder Vorgesetzte mochte diese Fragen. Ich weiß noch, wie einer mal mit einem Schmunzeln meinte:
Du bist ja schlimmer als der Zoll, immer noch eine Nachfrage.
Aber genau diese Neugier trieb mich voran. Und auch einige meiner bemerkenswerten Eskapaden führten mich durch diese Lehrzeit. Damals lernte ich nicht nur die Grundlagen des Berufs, sondern auch etwas Grundsätzliches fürs Leben, wie wichtig es ist, organisiert zu sein, Verantwortung zu übernehmen und trotzdem immer offen zu bleiben für neue Wege. Ich spürte schon früh, dass mein Weg nicht ewig hinter einem Schreibtisch verlaufen würde, aber diese Lehre gab mir ein Fundament, auf das ich immer wieder zurückgreifen konnte. Nach der Lehre führte mich dann mein Weg zur Marine. Ich hatte mit hartem Drill gerechnet, Kommandos, Marschieren, starrer Tagesablauf. Was ich fand, war überraschend, mehr Freiheit, als ich erwartet hatte. Und dann, fast wie nebenbei, geriet ich mitten in ein Stück Zeitgeschichte. 1969 war ich als Marinelogistiker versorgungstechnisch an der Organisation der legendären Römerparty an Bune 16 in Kampen beteiligt, jenem rauschhaften Fest, bei dem Gunter Sachs, Richard Badeau, Alain Delon und andere Größen der damaligen Jet-Set-Welt feierten. Mein Beitrag war unscheinbar und doch entscheidend. Ich sorgte dafür, dass hinter den Kulissen alles reibungslos lief, damit vorne der Glanz strahlen konnte. Für einen Moment fühlte sich das an, als hätte die große Welt der Stars und Legenden kurz meine eigene gestreift. Besonders prägend war meine Zeit in List auf Sylt, der nördlichsten Gemeinde Deutschlands. Dort existierte in den 1960er Jahren die nördlichste Diskothek des Landes, ein unscheinbarer Gasthof am Königshafen, der an mehreren Abenden pro Woche zum lebendigen Treffpunkt für eine bunte Mischung aus Urlaubern, Einheimischen, Klinikpersonal und Marinesoldaten wurde. Ich war zunächst nur Stammgast, doch als der reguläre DJ ein Kollege von der Marine eines Tages ausfiel, wurde ich gefragt, ob ich nicht einspringen wollte. Ich sagte ja. Aus dem einen Abend wurde erst ein und dann noch ein weiterer Sommer, und aus einem Sommer eine Legende, zumindest für mich. Ich war der nördlichste DJ Deutschlands. Diese Rolle war für mich mehr als nur ein Nebenjob. Sie wurde zu einer Art Marke, zu einem kleinen Titel, den ich bis heute mit Stolz trage, der Kaiser von List. Es war keine Schickeria-Disco wie in Kampen, wo Champagner floss und Star-DJs auflegten. Es war einfacher, ehrlicher Holstenbier vom Fass, Cola rum, Küstennebel. Doch genau das machte den Zauber aus. Mit meinen sorgfältig ausgewählten Platten schuf ich einen einzigartigen Mix, der die unterschiedlichsten Menschen zusammenbrachte, junge Urlauber mit unbändiger Energie, Klinikschwestern auf der Suche nach Ablenkung, Betreuerinnen und Betreuer aus Jugendheimen sowie die Matrosen der Marine, die nach Dienst- und Pflichterfüllung Erholung suchten. Meine Aufgabe war es, alle zusammenzubringen mit Musik, die den Puls der Zeit traf. Beat, Rock'n'Roll, tanzbarer Blues, Balladen für die ruhigeren Momente. Ich lernte, wie man mit einem geschickten Übergang die Tanzfläche füllt, wie man das Publikum mit Worten fängt, noch bevor der erste Ton erklingt.
Ihr Freunde der Mopsband, das sind hier Dave, Clark, Pfeife und Glenn Lober.
You say that you need me,
say you need me,
you'll always be mine,
always be mine,
I'll be like.
Und manchmal, wenn ich mitten in der Nacht die Nadel aufsetzte und die Menge jubelte, spürte ich, hier entsteht ein Moment, den keiner so schnell vergessen wird, auch ich nicht. Diese Dorfdisco am Rand Deutschlands wurde so zu einem kleinen, aber feinen Symbol für Zusammenhalt, Lebensfreude und unbeschwerte Stunden, und ich war mittendrin, als musikalischer Mittler und Stimmungsmacher. Es gab Nächte, da liefen die Fenster an vor Hitze und Atem, während draußen der Nordwind gegen die Scheiben heulte. Nächte, in denen wir vergaßen, dass wir am Rand von Deutschland waren. Für ein paar Stunden fühlte es sich an wie wie die Mitte der Welt. Nach meiner Marinezeit öffnete sich dann damals durch einen Zufall eine neue Tür. Mein Freund Brian, ein Neuseeländer, den ich auf Sylt kennengelernt hatte und der als Ski- und Tennislehrer durch Europa reiste, nahm mich mit nach Kaprun. Dort begann ich dann durch eine überraschend gebotene Möglichkeit meine Ausbildung zum Schneesportlehrer. Die Bergwelt mit ihrer klaren, frischen Luft war ein Kontrast zu den stürmischen Nordseetagen und bot mir eine andere Art von Freiheit. Diese Zeit lehrte mich, dass Wandel nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist, um zu wachsen. Die Tage waren hart, früh auf die Piste, stundenlang mit Schülern üben, abends Après-Ski und dann müde, aber erfüllt. Ich liebte das Knirschen des Schnees unter den Skiern, das Echo der Stimmen im Tal, die klare Kälte, die einem die Lunge weit machte. Zwischen den Saisons arbeitete ich auf der Hannover Messe, außerordentlich gut bezahlt und intensiv, eine Art Sprungbrett, das mir eine solide finanzielle Unabhängigkeit verschaffte und neue Perspektiven eröffnete. Ein krasser Kontrast von der Bergidylle in die lauten Messehallen, von Pulverschnee zu Neonlicht. Aber genau diese Wechsel gaben mir das Gefühl, mein Leben selbst zu gestalten. Anfang der 1970er Jahre begann dann, nach Rückkehr ins seriöse Berufsleben, für mich eine Phase intensiver beruflicher Entwicklung. Ich nutzte jede Gelegenheit, meine organisatorischen Fähigkeiten auszubauen und Verantwortung zu übernehmen. Bald vertraute man mir nicht nur Abläufe an, sondern ganze Teams und ich entdeckte meine Stärke darin, Strukturen zu hinterfragen, neu zu ordnen und Prozesse effizienter zu gestalten. Diese Expertise brachte mich Schritt für Schritt in verschiedene Führungspositionen und eröffnete mir Türen zu Unternehmen, die bereit waren, Veränderungen zu wagen. Es war der Beginn einer Karriere, die nicht nur auf Fachwissen, sondern auch auf Mut und einem wachen Blick für das Machbare beruhte. Dann, so Ende der 1980er Jahre, änderte sich vieles. Meine zweite Ehe begann und mit ihr der Wunsch nach Stabilität. Aber ein Teil von mir sehnte sich auch nach mehr, nach Selbstbestimmung, nach Unabhängigkeit. Es war kein abrupter Bruch, sondern ein schleichender Prozess. Ich spürte, wie ich innerlich begann, nach neuen Wegen zu suchen. Wege, die mehr zu mir passten. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich ein Mosaik. Lehre als Speditionskaufmann, Marine, Nächte als DJ am nördlichsten Zipfel Deutschlands, Schneesport in den Alpen, Messen in Hannover, die Rückkehr in den Beruf. Jede Etappe hat Spuren hinterlassen. Jede Erfahrung hat mich geformt. Und doch war das nur die erste Hälfte meiner Reise auf meinem Weg zum Vollzeitrentner. Die 1990er Jahre sollten mir noch einmal eine ganz neue Richtung geben, weg von der abhängigen Beschäftigung, hin zur Selbstständigkeit. Ein Schritt, der mich fordern, verändern und am Ende zu dem machen würde, wer ich heute bin.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.